In dieser Nacht sagte Samuel, wie es wirklich war. Nie mehr in seinem Leben würde er auf einem Schiff anheuern. Die Krankheit, die er in sich trug, würde nie verschwinden. Er konnte auch nicht darauf hoffen, dass es besser werden würde. Als Joel mit seinem Seesack dort in der Tür gestanden hatte, hatte Samuel ein Gefühl gehabt, als ob alles doch noch wie früher werden könnte. Aber als er in der Nacht aufwachte, konnte er sich nichts mehr vormachen. Nie würde er nach Pitcairn Island kommen. Die einzige Reise, die ihm noch bevorstand, war die ins Krankenhaus. Joel bekam keine Angst. Er war Samuel in seine Träume gefolgt, wo alles gut werden würde. Das war einfacher, als die schweren Gedanken zu denken. Jetzt war es wie eine Erleichterung, zu wissen, wie es wirklich war. Samuel würde sterben, wie sonderbar das auch war. Joel fühlte sich ohnmächtig und zornig. Es war ungerecht, dass Samuel krank geworden war. Warum hatte es nicht einen anderen getroffen? Alle Menschen hatten eine Leber. Warum musste ausgerechnet Samuel krank werden? Es gab ein unsichtbares Wort, das nie ausgesprochen wurde in jener Nacht. Der Tod. Keiner von beiden wollte das Wort aussprechen. Trotzdem wussten sie beide, wovon sie sprachen. »Ich versuche nicht daran zu denken«, sagte Samuel, »damit ich keine Angst bekomme. Es reicht, dass ich mich schlecht rasiert und das eine oder andere in meinem Leben getan habe, aber niemand soll kommen und behaupten, ich hätte Angst.« In der Nacht sprachen sie auch über Jenny. Es kam plötzlich und unerwartet. »Ich bereue nicht, was ich zu ihr gesagt habe, aber du sollst wissen, dass ich sie trotzdem verstehen kann. Sie passte einfach nicht in die Wälder. Sie passte nicht zu mir. Sie hat geglaubt, ich wäre ein anderer, als ich bin. Und ich habe dasselbe von ihr gedacht. Außerdem ist es wahrscheinlich nicht leicht, mit mir zusammenzuleben, mit all meinen schlechten Angewohnheiten.« Joel hatte Kaffee gekocht. Er schenkte Samuel nach. »Aber das weißt du ja«, sagte Samuel, »dass es nicht leicht ist, mit mir zusammenzuleben.« Joel gab keine Antwort. Er hatte nichts zu sagen. »Ich glaube, dass ihr gute Freunde werden könnt, du und Jenny«, fuhr Samuel fort. »Nichts würde mich mehr freuen als das.« Er hob die Kaffeetasse, aber da kamen die Schmerzen wieder. Er verzog das Gesicht. »Ich glaube, ich leg mich lieber hin«, sagte er. »Du brauchst nicht mitzukommen, ich schaff das allein. Du brauchst auch Schlaf.« Joel blieb in der Küche sitzen. Sein Kopf war leer. Verschiedene Bilder hüpften darin herum, ohne Zusammenhang. Nach einer Weile stand er auf und schleppte sich zu seinem Bett. »Ich werde nie wieder schlafen in meinem Leben«, dachte er. Dann war er eingeschlafen. Die Decke hatte er sich über den Kopf gezogen. Hinterher würde sich Joel an Samuels letzte Zeit als die wichtigste erinnern, die er je mit ihm zusammen verbracht hatte. Samuel war munter und aufgekratzt. Er erzählte von seinem Leben in einer Art, wie er es noch nie getan hatte. Dass Menschen komisch waren, wusste Joel, aber dass sie außerdem komisch wurden, wenn sie sterben mussten, das hatte er nicht gewusst. Jeden Tag übte Samuel auf der Trommel, morgens und abends. Und sie saßen über die Seekarten gebeugt. Samuel erzählte von allen Schiffen, auf denen er gefahren war, von allen Häfen. Joel kaufte ein und kochte. Er räumte auf. Er ging zu Sarah in die Bierstube und sagte, dass jetzt niemand zu kommen brauchte, weil er ja zu Hause war. Ihr stiegen Tränen in die Augen, aber Joel ging schnell weg, bevor sie anfing zu weinen. Nur mit Gertrud wollte er sprechen, aber nicht einmal sie besuchte er. Er wollte mit Samuel zusammen seine Ruhe haben. Nach einigen Wochen verschlechterte sich Samuels Zustand so, dass er ins Krankenhaus musste. Dass es so schnell gehen würde, hatten weder er noch Joel ahnen können. Jetzt lag er in einem Zimmer mit 4 Betten. Die Schmerzen kamen und gingen wie die langsam rollende Dünung. Sie hatten die Seekarten mit ins Krankenhaus genommen und setzten ihre Irrfahrten übers Meer fort. Sie lachten oft und viel. Manchmal so laut, dass eine Krankenschwester hereinkam und ihnen sagte, sie sollten leiser sein. Manchmal waren sie auch ernst. »Du musst dich an Göransson wenden«, konnte Samuel sagen. Der hilft dir mit der Wohnung. Göransson war Chef beim Forstwirtschaftsunternehmen, wo Samuel gearbeitet hatte. Manchmal besuchte er sie im Krankenhaus. Und Sarah kam. Sogar Enström kam. Enström und seine Alte, aber da ist Joel rausgegangen. Er hatte nicht vergessen, was die Alte im Laden gesagt hatte. Joel war allein im Haus am Fluss. Wenn Samuel abends eingeschlafen war, verließ er das Krankenhaus. Es war immer noch sehr kalt. Manchmal war ihm, als ob das Haus jetzt wie ein Schiff war, das alle Segel gerefft hatte. Jetzt sollte es abgewrackt werden. Wenn er nicht bei Samuel war, schrieb er Briefe an verschiedene Reedereien. Und die ganze Zeit vermied er es, an das zu denken, was bevorstand. Eines Morgens, als er gerade beim Frühstück saß, klopfte es an die Tür. Es war Göransson. Joel bot ihm Kaffee an. Göransson war ein Mann, der direkt zur Sache kam. »Du weißt, dass es mit deinem Vater zu Ende geht. Er lebt nicht mehr lange. Aber du bist ja nicht dumm und hast das schon verstanden.« Joel nickte. Dazu gab es nichts zu sagen. »Ich habe versprochen, dir zu helfen. Aber zuallererst muss ich wissen, ob du hier wohnen bleiben willst. Ich habe mit dem Betriebsleiter gesprochen, dem das Haus gehört. Du kannst wohnen bleiben. Zur selben Miete.« Joel gab keine Antwort. Stattdessen fragte er, »War Samuel ein guter Holzfäller?« Göransson sah ihn erstaunt an. »Ja«, antwortete er, »klar war er das. Einer der allerbesten.« »Das wollte ich nur wissen. Und ich will nicht hier wohnen bleiben.« »Was willst du mit den Möbeln machen?« »Ich will sie nicht haben.« »Du solltest noch mal überdenken, was du behalten willst. Dann helfe ich dir, die Sachen zu verkaufen, die man noch verkaufen kann. Den Rest müssen wir wegwerfen.« Göransson blieb fast eine Stunde. Joel wollte nicht über das reden, was bevorstand, aber er war dankbar, dass Göransson ihm half. Als Göransson weg war, ging Joel in Gedanken durch die ganze Wohnung und überlegte, was er behalten wollte. Die Seekarten. Die Bilder von Samuel. Und ein paar alte Briefe. Samuels Seefahrtsbuch. Und den alten Wecker, der immer an seinem Bett gestanden hatte. Aber sonst nichts. Einige Tage später kam ein Brief. Darin stand die Nachricht, dass er auf einem Schiff mit Namen Rio de Janeiro anheuern konnte. Es war auf dem Weg von Argentinien nach Göteborg, wo es in der Werft überholt werden sollte. Man erwartete, dass Joel Anfang März anheuern würde, wenn er sich dafür interessierte. Joel freute sich. Aber er wusste ja noch nicht, ob er konnte. Trotzdem antwortete er sofort. Er beschrieb seine Situation. Er wollte, wusste jedoch nicht, ob er konnte. Am selben Nachmittag erzählte er Samuel von dem Brief. »Das ist eine gute Reederei«, sagte Samuel, »und es scheint ein gutes Schiff zu sein. Gute Schiffe haben gute Namen. Rio de Janeiro. Besser kann es gar nicht sein. Wann sollst du anmustern?« Joel versuchte, die Antwort zu vermeiden, aber Samuel ließ nicht locker. Er wollte es wissen. »Klar haben sie dir das geschrieben. Mir kannst du nichts vormachen.« »Anfang März«, murmelte Joel. Samuel lag eine Weile still da. »Anfang März«, sagte er dann, »und wir haben schon Anfang Februar.« Am letzten Abend, den er lebte, hatte Samuel sich in den Kopf gesetzt, dass er Karten spielen wollte. Joel hatte ein Kartenspiel mitgebracht. Samuel war ungewöhnlich guter Laune und hatte keine Schmerzen. Sie spielten Poker mit Fantasiesummen. Samuel setzte 1 Million und Joel setzte 1 Million dagegen, aber keiner von beiden behielt im Auge, wer von ihnen gewann. Schließlich kam eine Schwester herein und sagte, Joel müsse gehen. »Wir spielen morgen weiter«, sagte Samuel. »Dann gewinne ich zurück, was ich verloren habe.« »Du hast doch gewonnen!« »Na, dann werden wir sehen, ob du mich wegputzt.« Joel blieb auf dem Stuhl am Bett sitzen. »Ich hab oft Karten mit Jenny gespielt«, sagte Samuel. »Wir hatten viel Spaß. Wenn es gut war, dann war es richtig gut. Es hat mir nie leid getan, dass sie deine Mutter war. Mir ist es wichtig, dass du das weißt.« Joel stand auf und zog seine Jacke an. »Dass die Kälte nicht nachlässt«, sagte Samuel, »aber in Brasilien ist es warm. Das Ende der Welt gibt es nicht, aber Brasilien gibt es.« In dieser Nacht starb Samuel. Nachdem Joel gegangen war, schlief er ein und wachte nicht mehr auf. Joel erfuhr es, als er am nächsten Tag ins Krankenhaus kam. Er fing an zu weinen, aber er weinte nicht lange. Stattdessen dachte er an das Letzte, was Samuel zu ihm gesagt hatte. Das Ende der Welt gibt es nicht, aber Brasilien gibt es. In den Worten schien eine geheime Botschaft versteckt zu sein. Das Ende der Welt ist nur ein Traum, ein Ort, in dem es keinen Hafen gibt, der auf keiner Karte verzeichnet ist. Aber Brasilien gibt es. Dorthin kann man fahren. Man fragte Joel, ob er Samuel sehen wollte. Aber Joel sagte nein. Er wusste, wie Samuel aussah. Er brauchte nicht einen Menschen anzuschauen, den es nicht mehr gab. Joel ging nach Hause. Trotz der Kälte ging er langsam. Als erstes schrieb er einen Brief an die Reederei. »Ich komme. Grüße. Joel Gustafsson.« Dann kam Sarah und Göransson und Enström und einige von Samuels alten Arbeitskollegen. Auch einige Männer, mit denen Samuel immer getrunken hatte, aber die warf Sarah wütend hinaus. Göransson und Sarah schlugen ihm beide vor, er sollte bei ihnen schlafen, aber er wollte nicht. Abends ging er über die Brücke zu Gertruds Haus. Sie musste ihn gesehen haben oder sie hatte ihn gehört. Als er durch die Pforte ging, kam sie ihm auf der Treppe entgegen. »Samuel ist tot«, sagte Joel. »Ich weiß.« Joel hätte wissen müssen, dass er ihr nichts Neues sagte. Obwohl Gertrud selten ausging, wusste sie alles, was passierte. Sie saßen in ihrer Küche. Er merkte, dass es ihm schwer fiel, sie anzusehen. Dann würde er anfangen zu weinen, und das wollte er nicht. Sie saßen still da. Joel kannte niemanden, mit dem zusammen man schweigen konnte, außer mit Gertrud. Nach einer ganzen Weile bat sie ihn zu erzählen, wie es war, Seemann zu sein. Joel erzählte. Sie fragte nach Jenny. Er hatte keine Ahnung, wie sie wissen konnte, dass er seine verschwundene Mama gefunden hatte. Schließlich fragte sie ihn, was er tun wolle. »In Göteborg wartet ein Schiff auf mich«, antwortete er. »Was danach kommt, weiß ich nicht.« »Du kommst doch wieder.« »Warum sollte ich, wo Samuel nicht mehr da ist?« »Aber ich bin da.« Joel antwortete nicht. Sie hatte recht. Sie war noch da. Und es gab noch mehr Menschen, die er kannte und mochte. »Hier bist du aufgewachsen«, sagte sie. »Hier sind alle deine Erinnerungen. Du kommst bestimmt wieder.« Weit nach Mitternacht ging Joel nach Hause. Das Haus war leer und wirkte gespenstisch. Joel hatte die Tür zu Samuels Zimmer zugemacht. Am liebsten hätte er sie abgeschlossen und den Schlüssel weggeworfen. Er ging ins Bett, dachte daran, was Göransson über die Beerdigung gesagt hatte. Er überlegte, ob er Jenny anrufen oder schreiben sollte, aber er wollte nicht mit ihr reden. Er würde ihr einen Brief schreiben. Joel richtete sich auf. Er musste für eine Todesanzeige in der Zeitung sorgen. Das hatte er fast vergessen. Aber was sollte darin stehen? »Samuel Gustafsson, geliebt und betrauert.« Das waren Worte, die nicht passten. Nicht zu Samuel. Joel stand auf und setzte sich mit einem Blatt Papier und Kugelschreiber an den Küchentisch, überlegte verschiedene Möglichkeiten, bis er sich entschieden hatte. Aber Redakteur Horn im Büro der Lokalzeitung runzelte die Stirn, als er Joels Text sah. »Samuel Gustafsson, der ans Ende der Welt gereist ist.« »Das kann ich nicht in die Zeitung setzen«, sagte er. »Warum nicht? Es geht doch um meinen Vater.« »Der Text ist nicht ganz passend.« »Warum nicht?« Redakteur Horn schüttelte den Kopf. »Ich glaub, so gehört sich das nicht.«
»Aber Samuel hat geglaubt, so ist der Tod. Eine Reise ans Ende der Welt.«
Redakteur Horn schüttelte immer noch den Kopf.
»Hast du mit den anderen darüber gesprochen?«
»Welchen anderen?«
»Mit den Trauernden, dem Rest der Familie.«
»Es gibt niemanden außer mir.« Jetzt wurde Redakteur Horn unsicher.
»Sowas habe ich noch nie in einer Todesanzeige gehabt. Das ist mal klar.«
»Ich möchte, dass es genau so gedruckt wird.« Redakteur Horn sah Joel an, ernst und lange. Dann nickte er.
»Ich werde vermutlich einen Rüffel kriegen«, sagte er. »Aber wenn du willst, dass es so sein soll, dann soll es auch so sein.«
Als Joel wegging, dachte er, dass Samuel sehr zufrieden gewesen wäre. Er hatte bestimmt nicht besonders an Gott geglaubt, aber das Ende der Welt, das war was anderes. Etwas, das es gab und doch nicht gab. Dorthin war Samuel jetzt unterwegs. Eine Woche später war die Beerdigung. Davor grauste es Joel, aber Sarah und Göransson waren immer in seiner Nähe. Ein paar Tage vor der Beerdigung hatte Pastor Bohmann ihn benachrichtigt, dass er ihn gern sprechen wollte. Joel zog seine besten Sachen an und ging zum Pfarrhof. Er kannte Pastor Bohmann noch nicht, der war neu, ein junger Pfarrer, der erst seit ein paar Monaten im Ort war. Joel wurde aufgefordert, sich zu setzen. Bohmann sprach ihm sein Beileid aus und Joel murmelte einen unhörbaren Dank.
»Ich habe die Todesanzeige in der Zeitung gelesen«, sagte Bohmann. »Die hast doch sicher du formuliert. Ich muss sagen, das ist ein ungewöhnlicher Text, ist ans Ende der Welt gereist.«
»Samuel war ungewöhnlich«, sagte Joel energisch.
»Er wollte es so.«
»In welcher Beziehung war er so ungewöhnlich?«
»Er stellte sich manchmal vor, das Haus, in dem wir wohnten, sei ein Schiff.
Und die Wohnung war die Kommandobrücke.
Und er war ein guter Holzfäller, das hat Göransson gesagt.«
»Ein ungewöhnlicher Mensch«, sagte Bohmann. »Möchtest du, dass ich bei der Beerdigung so über ihn spreche?« Joel hatte einen dicken Kloß im Hals. Er war kurz davor zu weinen und musste sich innerlich dagegen stemmen.
»Ja«, sagte er, »Samuel war ungewöhnlich.«
Und das sagte Bohmann auch auf der Beerdigung. Es waren nicht viele Menschen in der Kirche. Joel saß ganz vorn zwischen Sarah und Göransson. Der Sarg war braun. Joel vermied es, hinzusehen. Er konnte sich sowieso nicht vorstellen, dass Samuel darin lag. Samuel hatte sich auf den Weg gemacht. Er war abgereist. Er hatte auf einem unsichtbaren Schiff angeheuert und war unterwegs zu einem Hafen, der auf keiner Seekarte verzeichnet war. Aber vielleicht hieß das Schiff Celestin? Samuels Grab war an der westlichen Mauer des Friedhofs. Als der Sarg hinabgesenkt wurde, konnte Joel die Tränen nicht mehr zurückhalten. Er versuchte sich die ganze Zeit an dem Gedanken festzuhalten, dass Samuel sich irgendwo auf einem Schiff befand, auf dem Weg in wärmere Länder. Aber obwohl er sich so sehr dagegen wehrte, wie er nur konnte, es half nichts. Jetzt nicht mehr. Hinterher tranken sie Kaffee im Touristenhotel. Göransson sprach mit Joel darüber, dass sie gleich am nächsten Tag die Wohnung durchgehen würden, um zu sehen, was es gab. Da Joel beschlossen hatte, nicht darin wohnen zu bleiben, würden andere Menschen einziehen. Es dauerte eine Woche. Die Möbel verschwanden. Joel packte seine Sachen in den Seesack und in den alten Koffer. Schließlich war nur noch eine Matratze übrig. Ein Laken, ein Kissen, eine Decke. Eine Nacht noch würde Joel hier schlafen. Dann würde er abreisen. Er verabschiedete sich von Göransson und Sarah, und an diesem Abend, dem letzten, streifte er durch den Ort. Es war immer noch kalt. Er schlenderte die alten Straßen entlang, blieb vorm Gemeindehaus stehen und betrachtete das Kinoplakat. Spazierte auf dem leeren Schulhof herum, rundherum, rundherum, bis er nicht mehr konnte. Jetzt hatte er es eilig, eilig wegzukommen. Er kehrte in die leere Wohnung zurück und war im Handumdrehen auf seiner Matratze eingeschlafen. Draußen war es sternklar und der Mond schien.